Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich erinnern, zur Weihnachtenfahrt und Adventszeit fand ich als Kind immer die schönste Zeit im Jahr überhaupt. Und ich weiß noch, als Kind habe ich mich immer gefragt, so okay, Adventszeit heißt, wir bereiten uns vor, ja, auf das Kommen von Jesus. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, so vorbereiten, wieso, der ist doch schon lang gekommen, das ist doch schon ganz lange her, wir feiern doch, dass er gekommen ist, dass Jesus geboren ist an Weihnachten. Wieso bereiten wir uns dann immer noch darauf vor, dass er kommt? Als Kind habe ich das irgendwie immer noch nicht so gerafft. Und wenn die Technik soweit funktioniert, heute wäre ja eigentlich der Tim dran gewesen mit Predigen und ich bin jetzt quasi relativ spontan eingesprungen. Und deswegen haben wir hier noch ein kleines Video dabei, wenn es denn funktioniert. Und übrigens schöne Grüße vom Tim.
Die Weihnachtszeit hat irgendwie was ganz Besonderes. An Weihnachten scheint es, als ob die ganze Welt langsamer dreht. Zerbrochene Familien kommen zusammen, um zu feiern. Nationen einigen sich auf Waffenstillstand und manche Leute gehen sogar in die Kirche. Aber warum ist Weihnachten so wichtig? Weihnachten ist eine Geburtstagsfeier. Leider wurde jedoch die Story so verändert, dass man kaum noch den eigentlichen Sinn kennt. Das hier ist so ein typisches Bild, das du in den meisten Kirchen zu Weihnachten finden wirst. Nun lass uns mal ein paar Dinge entdecken, die durch Tradition hinzugefügt wurden, aber die du nicht in der Bibel findest. Erstens gab es zum Zeitpunkt von Jesus' Geburt keinen Schnee in Israel. Zweitens lesen wir nicht von Tieren im Stall. Drittens lesen wir nicht einmal etwas über einen Stall. Dann gibt es noch diese drei Könige, aber erstens waren es keine Könige, noch waren sie zu dritt und noch kennen wir ihren Namen. Die Hirten waren auch nicht anwesend, als die Weisen kamen und Maria und Josef hatten keinen Heiligenschein über ihren Köpfen. Was war also die wahre Geschichte? Nun, die wahre Geschichte können wir einfach zusammen lesen, weil das dauert nicht länger als ein paar Minuten. Aber bevor wir das tun, zwei Punkte kurz vorab, von denen du nichts an Weihnachten hören wirst. Die Nacht und das Kind. Jesus kam als König zu seinem Volk Israel, um endlich den unterdrückten Leuten Frieden zu bringen. Aber sein eigenes Volk wollte ihn nicht und so hat er den Plan ausgeweitet und eine rechtliche Grundlage geschaffen, um Frieden der gesamten Welt zu bringen. Aber das war nur ein Teil der Geschichte. Siehst du, wenn die Propheten in der Geschichte über den kommenden Messias sprachen, dann war das immer zweigeteilt. Ein leidender Messias und ein regierender Messias, ein schwacher Christus und ein glorreicher Christus, ein unterdrückter Diener und ein ewiger König. Und was die Juden taten, war nur 50% der Geschichte zu beachten und einfach die Verse zu lesen, die sie mochten. Und das hört sich irgendwie bekannt an. Naja, jedenfalls, als Jesus endlich kam, lehnten sie ihn ab, weil er nicht ihrem Weltbild entsprach. Heute ist das nicht anders. Lesen wir nicht auch nur die Verse, die wir von der Bibel hören wollen und die unserem Weltbild entsprechen? Jesus ist in Ordnung, solange dieses kleine Baby in einer Krippe ist, das uns zu Weihnachten Frieden, Liebe und viele Geschenke schenkt. Aber hey, wenn du mich richtig verstanden hast, sprechen die Propheten seit jeher von zwei Kommen, einem in Schwäche und einem in Kraft. Das nächste Mal, wenn Jesus kommt, wird es kein schwacher Christus sein. Er wird nicht die Stiftshütte sein, sondern der Tempel. Nicht das kleine Lamm, sondern ein brüllender Löwe und nicht das niedliche Baby, sondern ein starkes Imperium. Die Frage ist, bist du bereit? Weil dies die zweite...
Genau. Darum geht's. Sind wir bereit? Und heute ist der letzte Teil von unserer Serie über die Offenbarung, wo es genau darum geht. Jesus kommt wieder und wollen wir uns bereit machen? Denn genau, um diese Frage geht's. Jesus erscheint so als Löwe und als Lamm. Das kam gerade so ein bisschen vor. Du kannst jetzt mal die erste Folie gleich überspringen. Das wäre jetzt so mein Plan B gewesen, wenn das Video nicht funktioniert hätte. Das habt ihr jetzt gerade in dem Video gesehen. Ja, als Jesus das erste Mal kam, kam er so als der schwache Diener Gottes, der sich für alle opfert, das Lamm Gottes, der in Schwachheit kommt. Der kommt, um zu dienen, um sein Leben zu geben für viele, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben. Und ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um die Menschen zu retten. Aber beim zweiten Mal, dann ist Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, der alles Böse besiegt hat. Und der kommt, was auch die Propheten schon vorausgesagt haben. Und die Sache ist die, wir müssen keine Angst haben, denn Jesus hat sogar, als er auf der Erde war, seine Jünger ja schon losgeschickt. Er hat gesagt, okay, ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen und das sollt ihr auch tun. Jesus hat seine 12 Jünger geschult. Er hat zuerst die 12 Jünger losgeschickt, um seine Werke zu tun und dann später nochmal 72 Jünger. Und als die wiederkamen, Jesus hat gesagt, hey, ich habe euch alle Macht gegeben Autorität über die Macht des Feindes. Geht und heilt die Kranken, legt ihnen die Hände auf, treibt Dämonen aus, sprecht, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Mit dieser Botschaft hat er seine Jünger losgeschickt und das haben sie gemacht. Und als sie zurückkamen, waren sie total begeistert. Sie haben gesagt, wow, Jesus, sogar die Dämonen gehorchen uns in deinem Namen. Und Jesus sagt so, ja, klar, aber freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wir hatten es von den Büchern, ne? Das Buch des Lebens. Und dass da drin unsere Namen aufgeschrieben sind. Derjenigen, die zu Jesus gehören, die zu Gott gehören, die Gottes Kinder sind, die die Einladung angenommen haben. Und das ist echt krass, dass Jesus seinen Jüngern und dann später den 72 und dann danach auch uns wirklich sagt, okay, als der Heilige Geist dann gekommen ist, hat er gesagt, hey, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, ich gieße den aus. Das ist eine Prophetie, eine Vorhersage, die sich erfüllt hat. Und jetzt können wir mit Gott in uns, mit Gottes Kraft in uns, können wir losgehen und die Werke Jesu tun. Und das ist eigentlich der Job, den wir haben. Wir sind so kleine Löwenjunge hier. Ja? Wir gehören zum Löwenrudel. Und ja, was brauchen wir dafür? Wenn man so die Offenbarung liest, der letzte Teil, den die Susanne gemacht hat, ging es ja um diesen kleinen Blick durchs Schlüsselloch. Auch das habe ich zu Weihnachten immer gemacht. Meine Eltern haben immer die Tür zugehängt und zugesperrt. Dann dürfte man nicht rein ins Zimmer den ganzen Tag. Und mein Bruder und ich, wir hingen immer vor dem Schlüsselloch und haben durchgelinst und haben geguckt, ob wir vielleicht irgendwo einen Zweig vom Weihnachtsbaum irgendwie erspähen. Und so einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch in Gottes Thronsaal hat uns die Susanne das letzte Mal gegeben von der Offenbarung. Und ja, den ziemlich großen Teil, den mache ich jetzt heute mal so ein paar kleine Auszüge daraus. Da geht es ziemlich viel um den Kampf zwischen Gut und Böse. Da kommen ziemlich viele rätselhafte Bilder vor, das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber es geht im Großen und Ganzen geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und es geht darum, dass Jesus schon gewonnen hat, dass er der Sieger ist. Als er das war vorhin auf der Folie gestanden, ne? Als Jesus seine Jünger losgeschickt hat, in seiner Macht, um seine Werke zu tun, hat er gesagt, hey, ich habe gesehen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also wenn Gottes Kinder unterwegs sind in seinem Namen, in seinem Auftrag, dann hat der Teufel keine Chance. Und das ist die Hauptbotschaft in der Offenbarung. Aber ich finde, das ist manchmal so ein bisschen wie im Sport. Wer Sport macht, kennt ihr unfaire Verlierer? Kennt ihr welche, die ein Spiel verloren haben und die dann immer versuchen zu diskutieren, die dann immer stänkern, die dann anfangen, den Schiedsrichter in Frage zu stellen, die dann mit dem Schiedsrichter meckern. Es gibt ja heutzutage, also auf dem Sportplatz bei uns in Oberasbach, als ich zuletzt mit unseren Kindern in der Grundschule da am Sportfest war, hing sogar so ein Plakat: Liebe Eltern, es ist nur ein Spiel, lasst eure Kinder einfach spielen und sie Spaß haben und ja, so nach dem Motto. Und so ein schlechter Verlierer ist der Teufel natürlich. Und davon ist in der Offenbarung die Rede. Da ist die Rede von einem Drachen, das ist der Teufel, und dieser Drache ist besiegt. Es ist die Rede, im Himmel gab es einen großen Kampf und Jesus und seine Engel haben diesen Drachen besiegt und haben ihn aus dem Himmel rausgeschmissen. Jetzt ist er auf der Erde. Das ist alles, wo er noch was tun kann. Also er hat verloren und jetzt ist er hier auf der Erde und stänkert wie ein schlechter Verlierer. Ja, so nach dem Spiel, der dann versucht, mit dem Schiedsrichter zu stänkern und die dann beim Rausgehen noch, es ist ja gar nicht wahr, dass ihr gewonnen habt und es war doch alles unfair, und die vielleicht mal noch irgendwie faulen und mit den Füßen treten. Also so ein unfairer Verlierer, das ist der Teufel natürlich. Und wie alle schlechten Verlierer, die das nicht wahrhaben können und wollen, hat er verschiedene Strategien. In der Offenbarung kommen da so verschiedene Tiere vor mit irgendwelchen Hörnern und sieben Köpfen und wofür das alles steht, das lassen wir jetzt mal beiseite. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Das Wichtige ist zu verstehen, was ist die Strategie. Nämlich, dieser Drache und diese verschiedenen Tiere sind falsche Propheten. Das heißt, sie lügen. Sie versuchen, die Menschen zu betrügen, indem der Feind einfach Lügen verbreitet und die Wahrheit verdreht, indem er Gott verspottet, indem er versucht, Gott und seine Kinder einfach schlecht zu machen. Das ist eine Strategie. Dann reißt er natürlich die Macht an sich. Es ist die Rede von einem Tier, das irgendwie die weltliche Macht hat, das versucht, die Menschen dazu zu zwingen, es anzubeten. Ich würde das so interpretieren auf, es ist so diese Rede von so einem komischen Zeichen. Dieses Tier will die Menschen dazu zwingen, dass sie sein Zeichen annehmen. Und nur dann kann man noch etwas kaufen oder verkaufen. Also es geht darum, um weltliche Dinge, die wir brauchen, dass wir da nicht auf Gott vertrauen, der sagt, okay, alles, was ihr braucht zum Leben, gebe ich euch, sondern um diese weltliche Macht geht es darum, die Menschen zu zwingen, das einfach, ihm diese Macht einzuräumen. Und der Drache führt Krieg gegen Jesus, das hat er natürlich nicht geschafft, und in der Folge versucht er natürlich, gegen Gottes Auserwählte zu kämpfen. Das ist einmal das Volk Israel natürlich. Ja, wer sich fragt, warum Israel, warum wird Israel angegriffen? Weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Und ich glaube, wir müssen uns nicht täuschen, auch die Christen sind Gottes auserwähltes Volk. Also irgendwann geht es uns sicherlich genauso, dass wir damit konfrontiert werden. Also das ist das, was der Teufel versucht. Aber es ist ganz klar, dass er natürlich schon verloren hat. Und ein Verlierer kann zwar ein schlechter Verlierer sein, das ändert aber nichts daran, dass er am Ende nicht den Pokal kriegt. Und wenn er noch so viel fault und wenn er noch so viel sich beim Schiri beklagt, von wegen, wie unfair das alles ist, es hilft ihm nichts. Und so wie das dargestellt ist, ist es, glaube ich, so ein bisschen, es läuft drauf hinaus, wir sehen, wie das Böse Gestalt annimmt und offensichtlicher wird, aber auch Gottes Reich wird offensichtlich. Gottes Kinder sind ausgerüstet, Gott hält am Ende Gericht, aber die Berufenen und die Auserwählten Gottes haben seinen Geist. Und auch die Kirche soll, glaube ich, schon wieder, so wie wir das in der Apostelgeschichte lesen, einfach wirklich die Werke Jesu tun. ist die Rede, dass das auch wirklich tatsächlich wieder sowas wie eine Erweckung geben wird. Die Kirche an sich, die Braut Christi, es ist ja die Rede von einem Hochzeitsmahl. Und die Braut von Christus, die Braut Christi, das ist das Volk Israel und das ist die Kirche. Das heißt, das Volk Israel muss sich vereinen, die verschiedenen Kirchen, die ja irgendwie ziemlich aufgespalten sind in verschiedene Denominationen. Es gibt aber nicht verschiedene, es gibt nur eine Kirche, es gibt die Kirche Jesu. Und das muss zusammenkommen. Und die Kinder Abrahams müssen zusammenkommen. Die Juden, die Muslime, die Heidenchristen, die Kirche, Gottes Adoptivkinder quasi. Das muss zusammenkommen und das tut Gott. Und das Ding ist, das passiert irgendwie gleichzeitig. Das Böse wächst, aber Gottes Reich wächst auch. Gott baut auch sein Reich. Und bevor man jetzt da irgendwie Angst hat, das wird oft so verglichen, also so die Dinge wiederholen sich. Wenn Jesus zum Beispiel über diese Endzeit spricht, dann sagt er oft zum Beispiel, es wird so sein wie früher bei Noah. Die Menschen denken nur ans Feiern und kümmern sich nicht um Gott und tun einfach Böses und Gott schickt seine Leute und weist sie drauf hin und irgendwann kommt die Flut und dann ist Noah gerettet. Oder so wie früher, die verschiedene Völker kämpfen gegen Israel, aber Israel, Gott hat sie immer wieder gerettet, Gott hat sie immer wieder gewonnen, Gott hat sie immer wieder zurückgeholt. Aus Babylon zum Beispiel, die babylonische Gefangenschaft, da war Israel 70 Jahre lang, aber Gott hat sie zurückgeholt. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, Gott ist wieder neu in den Tempel eingezogen mit Esra, Nehemia. Also so ähnlich wird es da auch wieder sein. Und auch in der Offenbarung ist so die Rede von Babylon, also dieses Untreue, in der Bibel heißt es die Hure Babylon, also die Gott untreu sind, die werden verlieren. Gott holt sein Volk zurück, Gott baut es immer wieder auf und das macht er mit seinem Reich. Und wie macht das Jesus? In Johannes, so die Kapitel 16, 17, kurz bevor dann Jesus ans Kreuz geht, bevor er mit seinen Jüngern nochmal das Passafest feiert, das letzte Abendmahl, was wir da so kennen, gibt er ihnen nochmal so die Instruktionen. Und über 2, 3 Kapitel lang sagt er ihnen immer wieder, okay, ich werde jetzt gehen, ich gehe zum Vater, ihr seid noch hier, ihr sollt weiter meine Werke tun. Hab keine Angst, die Welt hat mich gehasst, die Welt wird euch auch hassen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Glaubt ihr, dass es dem Diener besser geht als dem Herrn? Euch wird es genauso gehen. Aber bleibt an mir, haltet an mir fest, haltet zusammen, liebt einander. Beim Johannes, ich glaube, Jesus sagt es an die 20 Mal, also wo es aufgeschrieben ist. Ich bin mir sicher, er hat es noch öfter gesagt. Ist immer dieses, haltet fest, haltet zusammen, liebt einander, liebt eure Feinde, liebt die anderen, geht, tut meine Werke, bleibt da dran. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt. Und dann am Ende betet er für seine Jünger. Dieses hohe priesterliche Gebet, einen kleinen Teil davon habe ich euch hier mal aufgeschrieben, wo Jesus nochmal sagt, also Vater im Himmel, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie, meine Jünger, in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Hey, das sind wir. Ja? Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Also diese Einheit, die Jesus möchte von seinen Kindern, dafür betet er für seine Jünger und für uns. Und er hat den Heiligen Geist gegeben. Und das ist das, was der Auftrag ist. Und das ist wie so ein Coaching, was Jesus hier seinem Team, seiner Mannschaft, seinen Jüngern nochmal gibt. So, okay, auch wenn du einen unfairen Gegner hast, auch wenn der Gegner unfair spielt, auch wenn der fault, auch wenn der stänkert, bleibt dran, haltet zusammen, seid ein gutes Team, habt das Ziel vor Augen. Tut das, was ich euch sage, dann werdet ihr das Spiel gewinnen. So ungefähr hört Jesus sich da an mit dem, was er sagt. Jetzt wollte ich euch noch mal fragen. Wie geht's euch damit? Freut ihr euch da drauf? Oder steht ihr gerade noch eher hart im Spiel und seid am Kämpfen? Oder hast du das schon mal erlebt, Jesus, so als das dienende Lamm oder als den Löwen, als den König? Also ich erlebe das im Moment gerade so ein bisschen, ja, es sind so diese kleinen Kämpfe, die man immer wieder hat, aber ich finde es auch schön zu sehen, wo Jesus dann echt was tut. Zum Beispiel bei den Rangern hatten wir es am Freitag, da hat ein Kind irgendwie, wir haben eine große Schneeballschlacht gemacht und es war richtig viel Spaß. Und einer von den kleineren Jungs, der hatte dann sein Handy verloren. Und dann hatten sie schon überall gesucht. Und ja, wenn es natürlich dann im Schnee liegen bleibt, ist natürlich nicht so gut. Man hat versucht anzurufen, aber da war dann die Batterie irgendwie alle. Jedenfalls haben wir gebetet und haben dann nochmal gesucht. Und es wurde dann tatsächlich gefunden im Schnee. Also das waren so kleine Sachen einfach. Oder in der Schule habe ich es auch noch mal so ein bisschen, ich hatte immer überlegt, am Anfang von meinen Rallye-Stunden bete ich immer mit meinen Schülern. Und ja, wir beten halt einfach das Vaterunser und dann danach mache ich halt ein Lobpreislied an und dann haben sie für die Zeit noch kurz Zeit, um entweder still zu sein, für sich selber zu beten oder wer das nicht will, sich nur noch ein bisschen vor sich hin zu träumen. Und während der Zeit bete ich dann tatsächlich auch für die Schüler. Und ich bete ja dann, dass Gott halt wirklich kommt und hier so das Klassenzimmer einnimmt. Und ich finde es einfach schön zu sehen. Ich meine, okay, manche machen dann noch unterm Tisch irgendwie ihre vergessenen Hausaufgaben. Aber manche sind tatsächlich da wirklich, die machen ihre Augen zu oder beten. Oder wo ich echt denke, so ja, Gott begegnet denen da. Und das finde ich irgendwie total schön zu sehen.